Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich wieder mitten unter euch sein darf. Es sind genau 10 Jahre, seitdem ich diese Gemeinde verlassen habe, um meinen Berufsweg nach Nürnberg zu nehmen. Und es war, es fühlt sich so, als ob es gestern war. Ich kam hier es ist mir ein junger Mann begegnet, so ein bisschen größer als ich, so ungefähr so groß. Und ich weiß, dass das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, gefühlt vor ein paar Monaten, war er so klein. Offensichtlich, die Zeit geht voran. Ich merke auch, ich habe zum Beispiel eine Brille, also offensichtlich, die Zeit geht an keinem spurlos vorbei. Für die, die mich nicht kennen, Nikolai Stefanov, wurde schon gesagt, ich habe die Gemeinde hier, war Mitglied dieser Gemeinde von 2007 bis 2011 und jetzt wohne ich in Nürnberg, wo ich als Ingenieur in einer großen Firma tätig bin. Wenn wir von dem Helden in der Bibel sprechen, es gibt so 2 Stellen, wo die Helden beschrieben sind. Eine im Alten Testament, im 2. Buch Samuel, wo es beschrieben sind, wer so alles die Helden von David waren. Es ging um Kriegsmänner. Kriegsmänner, die Größeres bewirkt haben. Und nach jedem Ereignis, was so beschrieben ist, steht, und Gott hat eine große Errettung geschenkt. Und so ein ähnliches Kapitel gibt es im Neuen Testament, und das ist im Hebräer, Kapitel 11, kennen wir alle. Und ich lade euch ein, mit mir Hebräer Kapitel 11 aufzuschlagen. Und dort lesen wir kurz über einen dieser Helden. Sehr interessant hat Paulus, vermutlich er war der Verfasser von Hebräerbrief, sehr, sehr interessant, wie er zu jedem von diesen Helden so etwas rausgepickt hat, was ihm offensichtlich sehr wichtig war in seinem Lebensweg. Und so kommen wir zum Mose, Hebräer Kapitel 11, die Verse ab Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass es ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an dem Unsichtbaren, als sehe er ihn. Ich finde diese Formulierung sehr interessant. Er hielt sich an dem Unsichtbaren, als sehe er ihn. Somit sagt er, Paulus, Mose hat keinen Vorteil verglichen zu uns. Denn unsichtbar war für ihn auch sichtbar. Aber er hielt sich so an Gott, als ob er ihn sehen konnte. Dennoch ist es interessant, wie hat dieser Mose sein Weg mit Gott gestartet. Und für heute habe ich mir ausgesucht, dass wir uns diese Episode aus seinem Leben anschauen, so ein bisschen unter der Lupe nehmen, wo er zum ersten Mal, wo es zumindest zum ersten Mal berichtet ist, dass er Gott begegnet oder dass Gott ihm begegnet. Da gibt es ein sehr interessantes Dialog zwischen Mose und Gott und das wollen wir uns anschauen. Also jetzt blättern wir, gehen wir ganz zu Beginn der Bibel und wir öffnen 2. Mose, Kapitel 4 und die Ereignisse, um die Ereignisse zu schildern, erzähle ich etwas, was davor geschehen ist. Das ganze Volk Israel lebt schon ungefähr 400 Jahre in Ägypten. Das Ganze hat angefangen, weil es gab einen Mann namens Josef, der so viel Gutes für Ägypten getan hat und so gut angesehen war, dass der Pharao damals gesagt hat, bring auch deine Brüder und deine ganze Familie, denn es war Hungersnot überall. Also ihr könnt mal hier gerne bleiben. So eine Art Asylanten. Und die sind auch alle diesem Josefs, seinen Willen, sind alle sehr gut aufgenommen worden in Ägypten. Dennoch, jedes Wunder dauert 3 Tage, Josef stirbt, kommt ein anderer König, der erinnert sich nicht mehr, was Josef gemacht hat, aber die Kinder Israels vermehren sich und die werden unterdrückt. Nichts anderes als erwartet, denn genau das hat Gott den Abraham verhießen und dann hat er auch gesagt, das wird auch 400 Jahre dauern. Und irgendwann wird es schlimmer und schlimmer, denn diese Juden werden immer mehr und mehr. Und es kommt ein Befehl, wenn auch immer ein Junge geboren wird, der soll getötet werden. Nicht, dass die Juden auf die Idee kommen, einen Aufstand zu machen. Und genau in dieser Situation wird Mose geboren. Genau in dieser Situation wächst er auf. Durch die Wunder Gottes hat er die Möglichkeit, im Palast von Pharao als Sohn des Flusses aufzuwachsen. Eigentlich, der wird auch bestimmt als nächster Pharao zu werden. Aber eine Sache, die Erziehung Mose bis seinen 15. Lebensjahr wurde von seiner hebräischen Mutter gegeben. Also Mose steht so in einem Zwiespalt. Der muss der nächste Pharao sein, aber eigentlich in seiner Selbstbestimmung fühlt er sich ein Hebräer. Das heißt, er fühlt sich wie einer von diesen, die eigentlich gerade unterdrückt sind. Und in der Situation oder in dieser Welt, wo er lebt, er entscheidet sich eigentlich, ich gehöre nicht zu dem Ägypter, sondern ich gehöre zu dem Hebräer. Er sieht sich auch in der Lage, diese Hebräer anzuführen. Denn wer sonst, der war sehr gut ausgebildet. Paulus sagt, die ganze Weisheit der Ägypten hat er gekannt. Der hat gewusst, wie ein Politiker reden soll. Der hat gewusst, wie ein Anführer handeln soll. Und der hat sich gedacht, das ist vielleicht das Versprechen Gottes, was sich durch mich erfüllen wird, dass er sein Volk heimsuchen wird. Und eines Tages war eine gute Gelegenheit. Dann sieht ein Ägypter, schlägt ein Hebräer. Und er entscheidet sich, jetzt muss man loslegen. Das Ganze sollte mit anfangen, er tötet den Ägypter und vielleicht im Anschluss gibt es ein großes Aufstand und sie gewinnen. Aber es kommt ganz anderes. Er tötet ihn und am nächsten Tag merkt er, sein Volk ist überhaupt nicht bereit dafür. Sein Volk will ihm überhaupt nicht folgen. Einer von seinem Volk macht ihm sogar Vorwürfe. Du hast den Ägypter getötet, willst du mich auch töten? Und er checkt, dass er ein sehr, sehr großes Fehler gemacht hat. Dadurch, dass er einen Ägypter getötet hat, kann er nicht mehr zurück im Palast. Ein Anführer von seinem Volk kann er auch nicht werden. Er entscheidet zu fliehen. Und man muss sich überlegen, dass er nicht irgendeiner, dass er der bestausgebildete, der beste Mann in Ägypten, der nächste Pharao, der flieht, ohne irgendetwas zu haben. Und wir sehen ihn, in den nächsten 40 Jahren macht er nichts anderes, außer Schafe zu hüten. Und zwar nicht mal seine eigenen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die emotionale Welt Moses, als er 80 Jahre alt ist, wie der aussieht? Vielleicht hat er sich ständig die Vorwürfe gemacht, als Versager. Wenn er mal eine Rekapitulation durch sein Leben durchgeführt hat, was sollte er feststellen? Auf eine wunderbare Art und Weise aus dem Fluss errettet. Durch Gottes Gnade im Palast aufgewachsen. Er hätte für sein Volk, wäre er Pharao gewesen, dann hätte er zumindest für sein Volk ein leichteres Schicksal schaffen können. Nichts davon. Der wird jetzt schon alter Mann und hütet die Schafe. Und vielleicht hier sehen wir uns auch irgendwo. Gute Voraussetzungen, aber es ist nichts daraus geworden. Und jetzt sucht ihn der Herr. Und wir kennen die Geschichte aus 2. Mose 3. Er sieht ein Busch, was brennt, aber brennt und brennt nicht aus. Und dann unterhielt er sich mit Gott, dann kommt diese Stimme, dann erkennt er, dass Gott mit ihm spricht. Und Gott sagt zu ihm, eigentlich den Plan, was du versucht hast durchzuführen, führen wir jetzt gemeinsam durch. Eigentlich, ich habe dich dafür gesehen, dass du das Volk aus Ägypten rausführst. Aber nicht damals und nicht auf deine Art und Weise, sondern auf meine Art und Weise. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und heute hätten wir gesagt, lieber Gott, ich war mal jung und energisch. Damals hast du mich nicht benutzt. Warum denkst du, dass jetzt das klappen wird? Und ich lese 2. Mose Kapitel 4. Und Mose antwortete, ab Vers 1, und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben, und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und Mose, das ist jetzt interessant, Mose, der geträumt hat, sein Volk, die Israeliten, zu befreien, kriegt jetzt den Auftrag direkt von Gott und sagt, das kann aber nicht klappen. Und er hat gute Argumente dafür. Er wollte sie anführen vor 40 Jahren und jetzt plötzlich kommt er da, als ein Fremdling, ein alter Mann, den keiner mehr kennt, und sie sollen ihm glauben, und er wird einfach sagen, wisst ihr was, der Herr ist mir erschienen. Sie sollen ihm glauben, sie werden nicht glauben. Das scheint logisch zu sein, denn Gott hat sich über mehrere Jahrhunderte seinem Volk nicht mehr offenbart, dass sie die Empfindsamkeit für Gottes Anwesenheit verloren haben, das ist verständlich. Sie werden mir nicht glauben. Gott aber hat sofort eine Antwort parat und sagt, siehe, du hast einen Stab in der Hand, wirf ihn auf der Erde. Und er warf ihn auf der Erde und er wurde zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum, also spricht jetzt der Herr, darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Und Gott gibt ihm außer dieses ein Wunder noch zwei weitere Wunder. Ihr Lieben, was würden wir als schlaue Menschen anstelle von Mose gemacht? Jetzt ist das Problem beseitigt, oder? Dann ziehen wir hin. Aber Mose sagt etwas anderes. Vers 10, ich überspringe so ein paar Verse. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von je nicht gewesen und ich bin es jetzt auch nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Und jetzt wird es interessant, jetzt wird es spannender. Eigentlich nicht nur die anderen haben ein Problem, sondern ich habe auch ein Problem. Und ich weiß nicht, ob ihr das so rauslesen könnt, aber wenn er sagt, und seitdem du mit mir geredet hast, bin ich es auch nicht, das heißt, lieber Gott, ich trage nicht allein die Schuld, dass ich nicht reden kann. Du hast mir diese und diese Fähigkeit nicht gegeben. Was willst du jetzt von mir? Und der Herr spricht zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht und wer macht ihm stumm oder taub oder sehend oder blind, bin ich es nicht, so gehe ich hin. Ich will mit deinem Mund sein, und dich lehren, was du sagen sollst. Es ist ganz logisch von der Seite betrachtet, dass wenn der Herr uns irgendwo schickt, er gibt auch die Fähigkeiten für den Auftrag, der er uns gegeben hat. Aber sehr oft, wir zweifeln daran, dass wir es schaffen. Und so ging es dem Mose auch. So, das erste Problem, die werden mir nicht glauben. Beseitigt. Jetzt haben wir ein Wunder in der Hand. Zweites Problem, ich kann nicht sprechen. Gott sagt, ich bin bei dir. Und Mose zieht hin, oder? Nein, Vers 13. Da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wenn du senden willst. Und so gibt es andere Übersetzungen, die einfach heißen, sende jemand anderem. So, jetzt kommt hier eine lustige Geschichte. Vor mehreren Jahren war ich in der Gemeinde Winkergran da wo auch meine Schwester Mitglied ist. Und meine Schwester hat zwei kleine Kiddies. Und da kommt die Ältere, die war damals vielleicht 6. Und kommt, schaut so von unten und wir stehen so zusammen, noch mit jemandem haben wir uns unterhalten. Mama, können wir bitte die und die noch nach Hause einladen? Und meine Schwester guckt sich so und sagt, ja, weißt du, euer Zimmer ist überhaupt nicht ordentlich gemacht. Und die Kleine überlegt nur einen Augenblick. Zuckt sich so mal, sagt, weißt du was? Ihr geht in den Wohnzimmer mit meiner Schwester und ich werde den Zimmer in 5 Minuten aufräumen. Und ich glaube, dass wir sie auch schaffen. Versteht ihr? Sie will etwas und hat sofort die Antwort. Meine Schwester sagt, dein Zimmer ist nicht in Ordnung. Dann überlegt meine Schwester und bringt den zweiten Argument. Ja, weißt du, wir haben aber nicht viel gekocht zum Essen. Und die Kleine schon wieder sofort, doch, wir haben da die Spaghetti und da ist die Tomatensauce und ich habe mich gewundert, wie gut die Kleine Bescheid weiß, in welchem Schrank was in der Wohnung ist. Und dann guckt meine Schwester und sagt ein Wort, nein, ich will nicht, schlafen will ich. Und hier kommt es auch ähnlich. Als ob Gott so das naive Kind ist und sagt, weißt du was, Mose, ich habe ein großes, grandioses Plan. Wir gehen und befreien das Volk Israel. Und Mose sagt, Gott, weißt du was, schön, dass du es meinst, aber jetzt muss ich dich ein bisschen, muss ich dir was sagen. Erst einmal, die werden nicht glauben. Zweitens, ich kann nicht und wenn du so willst, du hast mich nicht fähig gemacht. Und drittens, ich will nicht. Kann ich Gottes Auftrag widerstreben? Und das ist dieser Mose, von dem wir so viel gehört haben. Am Ende seines Lebens heißt, es wurde nie so ein Prophet wie Mose. Es ist nie ein Prophet wie Mose. Es hat nie ein Prophet wie Mose gegeben, zu dem Gott Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Und dieser Mose sagt einfach nein. Ihr Lieben, wir bringen sehr oft Gründe und Argumente, warum wir den Auftrag Gottes ablehnen sollen. Und es ist sehr interessant, welche Reihenfolge Mose ausgewählt hat. Jetzt denken wir mal logisch. Wenn ich nicht will, dann ist eigentlich absolut egal, ob ich kann und ob die anderen es glauben werden, oder? Aber ich muss mich outen. Keiner will zum Gott direkt sagen, ich will nicht. Und dann fangen wir da, wo es am bequemsten ist. Wenn ich erstmal die anderen blamieren kann, weißt du, die Kirche, die schaffen es nicht, die sind komisch und zwar, also die Gemeinde, nee, das wird nie klappen. Versteht ihr? Da muss ich mich nicht outen, da kann ich mich hinter dem anderen verstecken. Und wenn das durchgeht, dann habe ich super Gewinn daraus, denn eigentlich, der wahre Grund bleibt verheimlicht. Ich will nicht, beziehungsweise ich kann nicht. Die anderen, die sind schuld. Es kostet einfach am wenigsten, die anderen zu blamieren. Und es funktioniert auch am meisten, denn einen Einfluss auf den anderen habe ich nicht. Mose könnte nichts dafür machen, dass das Volk nicht glauben wird. Meine Fähigkeiten. In Apostelgeschichte, als Stephanus seine Verteidigungsrede hielt, erwähnt er Mose. Und dann sagte er, dass Mose war ein Mann, der auch unter anderem auch reden konnte. Ne? Mose war ein Mann, der in die ganze Weisheit der Ägypter eingeweiht war, unterrichtet war. Danke. Er könnte, war auch stark im Taten und im Worten stets. Er sagt aber zum Herrn, ich kann nicht reden. Und dabei blamiert er auch Gott. Du hast mir so wenig gegeben. Und übrigens, dieser kleine Angriff auf Gott bezieht sich auf sein ganzes Leben, was er bis jetzt vermasselt hat. Er erwähnt nur das, du hast mich nicht fähig gemacht. Aber eigentlich, das was so rauskommt als Botschaft ist, lieber Gott, weißt du, jetzt brauchen wir überhaupt nicht reden. Es war mal die Zeit, wo ich konnte. Ich war 40 Jahre alt, ich war stark, ich war dort, sie kannten mich. Damals hättest du eingreifen müssen. Hat Mose so gedacht? Bestimmt. So wie wir auch darauf denken, dass wir besser den Zeitpunkt kennen. Ich will nicht. Wenn es nichts anderes bleibt, muss ich entweder sagen, okay Gott, ich gehe. Irgendwann hat Mose gecheckt, okay, vielleicht fällt mir noch ein Argument. Irgendwas noch. Und Gott hat für alles eine Antwort. Vielleicht hat irgendwann mal gecheckt, Gott hat sich die ganze Situation besser durchdacht, als ich jetzt im ersten Augenblick begreifen kann. Gott hat für alles eine Antwort. Für jeden Einwand wird er eine Lösung haben. Ich hätte noch 5 Einwände gebracht, hätte Gott ihm geholfen. Und irgendwann sagt er, okay, jetzt machen wir den Shortcut. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. So eine Aussage lässt den anderen in der Regel ohne Argumente. Und das war deswegen die letzte Reserve für Mose. Das lässt den anderen ohne Argument. Ich will nicht. Was sollst du machen? Es ist gut, dass Gott aber nicht nachgelassen hat. Und das macht mir manchmal Mut. Denn ich frage mich, wie oft ich den Auftrag Gottes abgelenkt habe. Vers 14. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und sieh, er zieht dir entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Und ich frage mich, warum sagte Gott, dass Aaron sich freuen wird? Vielleicht hat Gott sofort gewusst, jetzt kommt der Mose mit dem nächsten Argument. Ja, aber der Aaron, der will nicht mit mir machen oder keine Ahnung. Und sagt, der wird sich auch freuen und er freut sich, wenn er dich sieht. Es ist alles vorbereitet. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte im Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Er soll für dich zum Volk reden, so wird er dein Mund sein und du sollst ihn an Gottes Stelle sein. Also Gott, Mose, Aaron und übrigens, das ist Plan B. Oder? Das ist Plan B. Weil Gott hat das nicht am Anfang so vorgesehen. Wir wissen nicht, wie die Geschichte sein wäre, wenn Mose ohne Aaron und ohne Miriam den Auftrag erfüllt hätte. Wir sehen, dass eigentlich hier ist Miriam irgendwo erwähnt, trotzdem wurde sie einbezogen. Aber wie oft muss Gott wegen meiner Trägheit einen Plan B ausrollen? Ihr Lieben, es gibt drei Grundmotiven, warum wir den Gottesauftrag ablehnen. Das erste ist, wir wollen nicht. Das zweite ist, wir zweifeln an unseren Fähigkeiten. Und das dritte ist, wir haben Angst, dass es schwierig wird. Angst vor Widerstand. Seht ihr diese drei Grundsätze in dem Dialog zwischen Mose und Gott? Es ist nur so, dass wir bringen die Argumente vor Gott in der umgekehrten Reihenfolge. Während der Hauptmotiv, warum wir Gottes Auftrag ablehnen, ist, dass wir nicht wollen, wir fangen immer mit dem anderen. Und dabei sind wir eigentlich unfair. Man kann aber auch anders antworten. Und zum Glück, es stehen in der Bibel auch Geschichten, wo auch Menschen berufen worden sind, die auch ihre Fragen gehabt haben, aber nachdem die Fragen geklärt waren, kam, jawohl, ich mache das. Und so wollen wir uns ermutigen, indem wir eine komplett andere Geschichte kurz so erwähnen. Im Jesaja Kapitel 6 steht Folgendes geschrieben. Jesaja Kapitel 6, es ist so, dass Jesaja kriegt eine Vision und in dieser Vision sieht er sich in dem Thronsaal Gottes. Und die Atmosphäre scheint ihm so furchterregend sein, so heilig, so sauber, dass er sagt, in Vers 5, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König der Herren, der Herrscharen gesehen. Und er ist jetzt in diesem Thronsaal Und er sieht sich, ich bin hier fehl am Platz. Ich bin der Unreinste hier. Und ich vergehe. Aber ein Enkel kommt zu ihm, bringt eine glühende Kohle, wir kennen die Geschichte und somit heißt es, du bist hier nicht umsonst, du bist hier nicht zufällig. Und diese Gedanke beschäftigt Jesaja während der nächsten Szene. Denn er ist im Thronsaal Gottes, einer nimmt sich, macht sich die Mühe, ihm die Sünde und die Schuld zu nehmen, so wie es in Vers 6 steht, in Vers 7, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt, also eine Lösung von seinem Problem ist gefunden. Und in der nächsten Szene hört er diese Stimme, wer soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und Jesaja checkt, deswegen bin ich hier. Die brauchen jemand, ich bin hier nicht einfach so umsonst, die brauchen jemand. Und dann reißt er seine Hand und sagt, hier bin ich, sende mich. Wie schön. Eine junge Frau, Lukas Kapitel 1, da kommt ein Engel zu Maria und sagt ihr eben diese eine Botschaft, dass sie einen Sohn bekommen wird, der die Sünde der Welt tragen wird und der Welt von seiner Sünde erretten wird. Und Maria hat auch seine Ängste und Fragen und ist auch nichts Schlimmes dabei. Und Maria aber sprach zum Engel, ich lese Vers 34, also Lukas Kapitel 1, Vers 34, wie kann das sein, eben dass ich ein Kind bekomme, wenn ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ihr Lieben, wir haben Fragen, Gott liefert die Antworten. Die Reaktion von Maria, sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So einfach kann es auch gehen und Auftrag angenommen. Irgendwo in dieser Spanne stehen wir zwischen Mose, der versucht hat, den Auftrag abzulehnen, und diese jungen Menschen, Jesaja als junger Mann und Maria als junge Frau, die sofort angenommen haben. Wie wollen wir vorgehen, wenn Gott uns nächstes Mal etwas beauftragt? Übrigens, von Mose hieß es, dass er Bedrängnis leiden müsste. Sein Leben mit Gott war nicht immer einfach und wir kennen die Geschichte von Mose. Aber Paulus schreibt etwas sehr Interessantes und sehr Ermutigendes im 2. Korinther Kapitel 4, und das ist der Vers, mit dem ich auch abschließen möchte. 2. Korinther, Kapitel 4 und dort die Verse 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und hier schreibt Paulus im nächsten Vers etwas Interessantes. Denn unsere Bedrängnis, und da schreibt Paulus, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Könnt ihr euch erinnern, was über Mose stand? Mose hielt sich an dem Unsichtbaren, als ob er ihn sehen konnte. Und Paulus sagt, nicht nur Mose, wir auch. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, Vers 18, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, vergänglich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Wie antworte ich, wenn mich Gott nächstes Mal beruft? Wenn er mir einen Auftrag, groß oder klein, gibt? Mose war im Alter von 80 Jahren, als Gott ihn zu diesem Dienst, diesem sonderbaren Dienst gerufen hat. Und er hat noch 40 Jahre zu dienen gehabt. Es gibt immer Gründe, warum wir Gottes Auftrag ablehnen können. Aber eines ist klar, wenn Gott uns beruft, dann weiß er, dass wir es schaffen, dann weiß er, wie wir es schaffen sollen und dann möchte er, dass wir es auch machen. Wir sehen, dass wir haben kein Argument, dass wir Gott davon abbringen. Außer wir sagen, ich will nicht. Und das ist mein Wunsch an uns allen, dass keiner von uns sich hier dass das keiner von uns jemals auf die Idee kommt, Gottes Auftrag zu widerstreben. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für diese Geschichten, die in der Bibel für uns niedergeschrieben stehen. Ich danke dir, dass du Menschen berufst, dass du ganz einfache Menschen, so wie wir, berufst, deinen großartigen Auftrag zu erfüllen. Ich danke dir, dass du bei Mose nicht nachgegeben hast, dass du ihm doch überredet hast, dir zu folgen. Denn das macht Mut, dass du auch mit uns gnädig und geduldig sein wirst, wenn wir mal Nein sagen wollen. Ich möchte dich bitten, lieber Vater, hilf, dass keiner von uns hier gibt, der deinen Auftrag erfolgreich widerstrebt. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Glauben schenkst, den wir brauchen, dass wir das zu vollenden, was du von uns verlangst. Lieber Vater, segne hier die Gemeinde München-Nymphenburg. Segne jeden Einzelnen in seinen Kämpfen, in seinem Dienst für dich, in seinem Alltag. Segne auch du den Sabbattag. Sei überall auf dieser Welt, wo heute dein Name gepriesen wird und das Evangelium gepredigt wird. Sei mit denjenigen, die krank sind. Sei auch mit denjenigen, die den Glauben verloren haben. Geh du ihnen Besonderes nach. Sie dürfen auch nicht verloren gehen. Sei auch bei denjenigen, die Leid um deines Willen tragen müssen. Und komm bald, Herr Jesus Christus, denn wir warten auf dich und freuen uns auf deine Wiederkunft. Amen.